Im zweiten Bericht geht es um ein Geschäft für Babyartikel, wo eine schwangere Angestellte entlassen hat.
Möchte ich die erste von zwei Sendungen über Südafrika und über die Beziehungen von der Schweiz zu Südafrika anfangen.
Wie denn die Audrey Lord geheiratet hat und zwei Kinder hat, das konnte ich mir eigentlich nach der Lektüre von dem Buch nur schlecht vorstellen. Darum war meine erste Frage an Audrey, wie denn das dazu?
Laura Sommerpause.
40 Jahre widerständig.
Tauchen wir ein ins Archiv.
Klosters Graubünden, November 88. Brandanschlag auf Flüchtlingsunterkunft. Sachschaden, Täter unbekannt.
Bachelbülach, Zürich. Brandanschlag auf Flüchtlingsunterkunft. 4 Personen, davon 2 Kinder verletzt.
Wallis, Flüchtlingsunterkunft niedergebrannt.
Schattdorf, Urnerland, Dezember 88. Molotow-Cocktail gegen Flüchtlingslager.
Schattdorf,
was
Oktober 88.
Was macht die Opposition?
Schrottschüsse gegen Flüchtlinge.
Cham, Kanton
was Zug, macht
Dezember
die Opposition?
88. Schüsse auf dortiges Flüchtlingslager.
Was macht eigentlich die Opposition?
Die Sendung Fluchtkanal fragt nach. Was tun gegen Rassismus und die offizielle Schweizer Asylverweigerungspolitik? Wie kann die Schwäche der Opposition überwunden werden? Die Ausschaffungen stoppen. Wo bleiben die offensiven Forderungen?
Die Opposition stellt sich vor, Einzelpersonen aus verschiedenen Gruppen der Asylbewegung, in dieser Sendung ausschließlich Schweizerinnen und Schweizer, stellen ihre Positionen, ihre Praxis zur Diskussion. Beteiligt sind Leute aus dem Asylkomitee Zürich, dem Frauenasylkomitee Zürich, die Frauen vom Christlichen Friedensdienst CFD, die Freiplatzaktion, die Asylkoordination und das Aktionsbündnis Zürich.
Die Sendung Fluchtkanal am Dienstag, den 10. Oktober um 20.30 Uhr auf Radio Lora 104,5 MHz. Hörerinnen und Hörer können sich in die Sendung einschalten.
Gut, wir sind so weit. Wir kommen zu dieser Sendung Fluchtkanal. Es war 8:30 Uhr. Es ist fast 8:40 Uhr. Ab jetzt reden wir hier innen alle Schriftdeutsch. Das aus der Verständigungs... für eine bessere Verständigung, weil wir annehmen, dass Flüchtlinge bei dieser Sendung mitlosen. Im vorangegangenen Jingle wurden Tagesnachrichten wiedergegeben. Nachrichten, die tägliche Repression, den täglichen Terror gegen Flüchtlinge dokumentieren. Und diese Tatsache um den Rassismus schweizerischer Prägung soll es auch in dieser Sendung gehen. Das zum einen. Das zweite, und das hat uns eigentlich veranlasst, diese Sendung vorzubereiten, ist das krasse Missverhältnis zwischen der tatsächlichen Situation der Verfolgten hier und der Solidarität seitens der Einheimischen. Oder anders gesagt, die Schwäche der Opposition, offensiv gegen die Dimension eidgenössischer Asylpolitik auftreten zu können. So wird das Asylverfahren laufend verschärft, Ausschaffungen bzw. Auslieferungen beinahe ungehindert vollstreckt, der Rassismus als bewährte Uraltdoktrin propagandistisch eingesetzt. Den Brand-, Sprengstoff- und Mordanschlägen stehen wir bisher hilflos gegenüber, eigentlich verrückt. Es geht also um Gegenmobilisierung und diese Sendung sollte dazu einen Beitrag sein. Wir werden deshalb nicht einfach darüber reden, was ist, sondern wenn immer möglich handlungsbezogen diskutieren. Im Studio sind jetzt 6 Personen aus verschiedenen in der Asylbewegung arbeitenden Gruppen. Es ist hier Jüre vom Aktionsbündnis Zürich, es ist da Uli von der Freiplatzaktion, Hilde von der Asylkoordination, Elisabeth vom CFD, Martin vom ehemaligen Asylkomitee und jetzt vom Aktionsbündnis und Andi vom ehemaligen Asylkomitee ebenfalls und vom ehemaligen Frauenasylkomitee und jetzt im Aktionsbündnis. Es soll also darum gehen, diese Gruppen öffentlich zu machen, über die aktuellste Situation zu informieren und die verschiedenen Einschätzungen hier im LoRa zu hören. Wir haben mit Absicht Gruppen mit verschiedenen politischem Hintergrund eingeladen. Es soll darum gehen, Differenzen, verschiedene Einschätzungen und die jeweilige Praxis der Gruppen hier vorzustellen. Wir sind der Meinung, dass Konfrontation, dass die öffentliche Formulierung von Widersprüchen zum Nutzen der Bewegung ist. Weiter fällt sicher auf, da im Studio sitzen alles Leute, die sich gegen die Schweizer Asylpolitik wehren und gleichzeitig einen von diesen roten Pässen besitzen. Die Flüchtlinge fehlen. Wir haben diese Runde mit Absicht so zusammengestellt, dass, obwohl wir der Meinung sind, dass sich Flüchtlingspolitik von unten zu orientieren hat, also nur mit Flüchtlingen authentisch sein kann. Es geht, was die Zusammensetzung der anwesenden Studiogäste betrifft, um die grundsätzliche Frage, und ich denke, darauf kommen wir in der Sendung zurück, ob mit Flüchtlingen oder für Flüchtlinge, um die Fragen, was ist Solidaritätspolitik, was ist Paternalismus, was ist Hilfe von oben und wo wird das Oben-Unten-Verhältnis allenfalls gesprengt. Wie gesagt, mit Absicht sind hier im Studio ausschließlich Nicht-Flüchtlinge anwesend. Ich denke, die objektiven Widersprüche zwischen Menschen, die flüchten müssen, und solchen, die es nicht müssen, sind nicht individuell lösbar. Die Gleichheit setzt die gleichen Bedingungen voraus. Wir dachten uns deshalb, dass es für einmal, und ich meine einmal, richtig ist, wenn sich der Teil der Asylbewegung, der diesen Widerstand nicht aus der Position der Verfolgten macht, solo und in erster Linie den Flüchtlingen vorstellt. Vorstellt im Sinne, dass hier darüber berichtet und diskutiert wird, weshalb weiße privilegierte Metropolenmenschen Flüchtlingspolitik machen. Also Motivation, Praxis und Hintergründe. Aus diesem Grund sprechen wir in diesem Dialektradio heute Schriftsprache. Sicher wäre dieses Konzept faul, wäre die Kommunikation einseitig. Wir wollen, dass insbesondere Flüchtlinge urteilen, kommentieren und eingreifen. Wir werden aus diesem Grund eine offene Leitung zur Verfügung haben. Im Weiteren sind bei der Vorbereitung zu dieser Sendung ist auch die Idee entstanden, weitere solche Sendungen zu machen. Eine von Flüchtlingen und eine je nachdem zusammen. Wir hoffen so, den von uns nicht gewählten und trotzdem realen gesellschaftlichen Widersprüchen besser Rechnung zu tragen. Noch ein weiterer Punkt. Auffallend ist sicher, dass wir hier den Widerspruch Metropole Trikont in der Zusammensetzung und Struktur dieser Sendung sichtbar machen wollen, andererseits den Geschlechterwiderspruch insofern auslassen. Ich denke, hier stellen sich die Fragen Motivation, Praxis, die Positionen, Kampf mit den Flüchtlingen und die Reproduzierung sexistischer Strukturen nochmals ganz anders. Asylpolitik hier dreht sich in allererster Linie um Männer, um verfolgte Männer. Rund 80% der Flüchtlinge, die Schweizer Territorium erreichen, sind Männer. Entsprechend waren zum Beispiel in den beiden Refugien Neumarkt und GBH ausschließlich Männerflüchtlinge versteckt. Diese Tatsache widerspricht krass der weltweiten Verfolgung. Über 80% aller flüchtenden Menschen sind Frauen und Kinder. Wir möchten die Tatsache der doppelten Verfolgung und Unterdrückung der Frauenflüchtlinge als Frauen und als Flüchtlinge betonen, auch weil wir der Meinung sind, dass dieser Widerspruch auch in der Asylbewegung zu wenig thematisiert wird. Und jetzt noch kurz, wie diese Sendung ablaufen soll. Es soll einen ersten größeren Teil geben, vielleicht eine Stunde, getrennt in zwei Teile. Zum ersten soll es um die aktuelle Situation gehen. Es sollen die neuesten Ereignisse, die neuesten Informationen hier gesagt werden. Es wird also gesprochen zu EG 92, zum Strategiebericht und auch zu den Anschlägen, die in der letzten Zeit gegen Flüchtlinge verübt wurden. Im zweiten Teil soll es um die Asylbewegung gehen. Es geht darum, wer ist die Asylbewegung, was gibt es für Gruppen und was machen diese Gruppen. Dann in einem im weiteren Teil, und das sollte eigentlich der Hauptteil in dieser Sendung sein, hier soll diskutiert werden. Dieser Teil ist in drei Blöcke aufgeteilt. Je nachdem werden wir es schaffen, das so zu trennen. In einem ersten soll es um den Flüchtlingsbegriff gehen, wer ihn wie definiert, also was dahinter steckt, in Verbindung mit der Motivation der Schweizerinnen und Schweizer, die Flüchtlingsarbeit machen. Im zweiten Teil soll es um das Verhältnis zwischen den Flüchtlingen und den Schweizerinnen und Schweizern der Asylbewegung gehen, wie diese aussieht, wie diese sich gestaltet, jetzt aus der Sicht der hier Anwesenden. Und im dritten Teil, das sollte eigentlich der wichtigste sein, geht es um Perspektive, um was können wir tun, was wird gemacht, was stellen sich die einzelnen Leute vor. Und primär soll es dort um die wahrscheinlich Hauptforderung der Flüchtlinge hier in der Schweiz gehen, um die Forderung nach Ausschaffungsstopp. Gut, fangen wir an mit der Sendung. Zur aktuellen Situation, vielleicht gerade am Anfang, Informationen zur Situation der Frauenflüchtlinge. Elisabeth, kannst du hier etwas erzählen?
Also ich möchte eigentlich vom Strategiebericht ausgehen, weil dieser Strategiebericht sehr gut zeigt, die Haltung der Verantwortlichen und auch der Mächtigen in der Asylpolitik Frauen gegenüber. Und zwar wurde der Strategiebericht von einer Expertengruppe ausgearbeitet. In dieser Expertengruppe hat keine einzige Frau gesessen, sondern nur Schweizer Männer. Und das zeigt schon, wie wichtig Frauen genommen werden. Also Frauen sind zu wenig wichtig, um mitzusprechen. Und das widerspricht eigentlich der Tatsache oder steht ganz im Gegensatz dazu, dass Frauen den größten Teil der Basisarbeit machen. Also die praktische Arbeit wird hauptsächlich von Frauen geleistet und die Männer machen dann die Konzepte. Also das ist ein Bild, was wir schon lange kennen und was hier auch reproduziert wird. Und in diesen Männerköpfen kommen eben die Frauen überhaupt gar nicht vor. Also es fängt damit an, dass im Strategiebericht zwar erwähnt wird, dass 12 bis 15 Millionen Flüchtlinge nach UNHCR-Schätzungen auf der weltweit leben. Und es wird aber nicht erwähnt, dass eben davon, wie heute schon gesagt wurde, je nach Region 80-90% Frauen und Kinder sind. Also in den Flüchtlingslagern der sogenannten Dritten Welt leben praktisch nur alte Männer, Frauen und Kinder. Es wird auch überhaupt nicht gefragt, warum das so ist. Es wird auch nicht danach gefragt, was für Verbesserungen da gemacht werden könnten, sondern es wird einfach davon ausgegangen, eigentlich, es sind alles Männer. Ich denke, dass es kein Zufall ist, dass in diesen Flüchtlingslagern in der Dritten Welt vor allem Frauen und Kinder sind. Und zwar deshalb nicht, weil das Leben dort alles andere als attraktiv ist. Es hat mir einmal eine eritreische Flüchtlingsfrau gesagt, die von Eritrea nach Sudan flüchtete und eigentlich in ein Flüchtlingslager gehen hätte müssen. Sie hat mir gesagt, sie sei in der Nacht geflohen, weil dort werde man abgestellt wie eine alte Schachtel. Also das ist völlig ohne Perspektive. In der Schweiz ist der prozentmäßige Anteil der Frauen viel kleiner. Also heute sind etwa nur noch 17% der Asylsuchenden Frauen. Es ist auch so, dass der Anteil eigentlich immer sinkt, der Frauen. Bei den anerkannten Flüchtlingen, also sogenannten anerkannten Flüchtlingen, die den Status haben, sind es etwa 43%. Und das ist nicht so, es ist nicht so, dass Frauen etwa mehr Asyl bekämen als Männer, sondern das ist darauf zurückzuführen, weil bis, sagen wir, 1981 der absolut größte Teil der Flüchtlinge über Kontingente in die Schweiz gekommen ist. Also es sind alle Flüchtlinge aus Indochina, aus die meisten aus Chile, die meisten aus Ungarn, Tschechei, Polen, sind alle mit Kontingenten gekommen und mussten den Fluchtweg nicht selbst leisten, sondern hatten eigentlich das Asyl schon im Erstasylland in der Tasche. Und es wurde ihnen auch der Flucht, also die Reise in die Schweiz dann organisiert. Und das heißt, dass eben der Weg für Frauen zentral ist. Also je weiter ein Fluchtweg ist und je schwieriger ein Fluchtweg ist, desto schwieriger ist es für Frauen überhaupt zu flüchten, weil sie eben zuständig sind für die Kinder und weil es mit einer Familie sehr schwierig ist zu flüchten. Also der Anteil der Frauen ist einerseits vom Fluchtweg abhängig, ist aber auch abhängig von der Situation der Frauen im Heimatland. Also heute sind der höchste Anteil der Frauen bei Asylsuchenden ist bei Iranerinnen, die machen fast die Hälfte der Asylsuchenden aus. Und das ist sicher darauf zurückzuführen, dass Frauen, also die Situation der Frauen im Iran sehr, sehr schwierig ist. Dann möchte ich noch schnell etwas sagen zum Asylgesetz und zum Asylverfahren. Sowohl das Asylgesetz wie auch das Asylverfahren gehen von einem sehr konservativen Frauenbild aus. Eigentlich von einem Frauenbild, das man meinen müsste, es hätte nie irgendeine Frauenbewegung gegeben und auch nie einen Gleichstellungsartikel. Also das Asylgesetz betrachtet die Verfolgung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts nicht als politische Verfolgung, sondern als eigentlich kulturelle Eigenart eines Landes, was nicht ein Asylgrund ist. Also ein Beispiel, was ich jetzt kürzlich gehört habe von einer ledigen iranischen Mutter, die eigentlich den Tatbeweis, was man heute haben muss für das Asylverfahren, mit sich trägt, nämlich in ihrem Körper. Also die hat ein Asylgesuch gestellt und kann auch beweisen, dass sie gefährdet ist, weil eine ledige Mutter im Iran, weil das vom Gesetz her verboten ist und verfolgt wird. Aber sie bekommt kein Asyl, weil das eben keine politische Verfolgung ist. Dann werden Frauen auch häufig als Geiseln benutzt, vor allem in Bürgerkriegen oder von Regimen, die Opposition unterdrücken. Und diese Frauen sind dann nur Mittel zum Zweck. Also die Verfolgung richtet sich eigentlich nicht gegen sie selber, sondern gegen die männlichen Angehörigen. Und das wird dann im Asylverfahren genauso übernommen. Also es wird dann gesagt, die Verfolgung richtet sich nicht gegen sie, sondern gegen ihre männlichen Angehörigen und ist demzufolge auch kein Asylgrund. Also eine Frau muss eigentlich wie ein Mann sein, es bekommen auch sehr wenig Männer Asyl, aber damit sie Asyl bekommt, muss sie eigentlich wie ein Mann sein. Und dann das Asylverfahren orientiert sich nur an der Fluchtbiografie von Männern. Also das Asylverfahren, das ganze Verfahren geht davon aus, dass nur Männer flüchten. Das ganze Frageraster, was die Fremdenpolizei hat, was auch die Beamten haben beim DFW oder die Beamtinnen, das geht eben davon aus, dass Männer flüchten. Und die Frauen werden meistens dazu benutzt, um die Aussagen ihrer Männer, also wenn sie verheiratet sind, die Aussagen ihrer Männer zu überprüfen. Also Frauen werden dann 2 Stunden über die Fluchtgründe und Asylgründe ihres Ehemannes befragt und vielleicht dann auch noch 10 Minuten über ihre eigenen Gründe. Und was noch auch sehr schlimm ist, dass Rückschlüsse gemacht wird von der Glaubwürdigkeit des Ehemannes auf die Glaubwürdigkeit der Ehefrau. Also ich habe einen Entscheid gesehen, wo dass er sie gesucht des Mannes abgelehnt wurde wegen Unglaubwürdigkeit. Die Frau hatte ihre eigenen Gründe und darauf wurde gar nicht eingegangen, weil ja der Mann unglaubwürdig ist und dann ist auch die Frau unglaubwürdig. Also sie wird als reines Anhängsel betrachtet. Ja, das wäre jetzt so kurz, was ich sagen kann.
Ja, wir könnten weitergehen zum Bericht über was geplant ist im Zusammenhang mit EG 92.
EG 92 bedeutet eigentlich nicht nur für die Flüchtlinge eine Veränderung, sondern auch für uns alle. Also einerseits bedeutet EG 92 eine verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit gesamteuropäisch. Das heißt, ein Markt von rund 320 Millionen Menschen, die konsumieren. Es bedeutet aber auch eine Konzentration der Produktion in wenigen Händen. Das ist ein Prozess, das bereits seit den 70er Jahren so läuft. Auf der anderen Seite bedeutet das aber vermehrt eine größere Mobilität, das heißt mehr Personenverkehr, mehr Güterverkehr. Gleichzeitig werden die Grenzen gelockert bis abgeschafft, was aber nicht heißt, dass die Kontrolle dann geringer wird. Die Kontrolle erfolgt dann nicht unbedingt an der Grenze, sondern dann überall im Inland. Sie erfordert somit geeignete Kontrollmittel, das heißt elektronische Fahndungssysteme, die bereits eingerichtet sind, eine allgemeine Ausweispflicht, also jeder Mensch, jede Frau, jeder Mann muss sich jederzeit überall ausweisen können. Die Daten, die dann auf diesem Ausweis stehen, können jederzeit von überall abgerufen werden, überprüft, kontrolliert. Das mal für uns alle. Für die Flüchtlinge heißt das aber zusätzlich, dass die Grenzen eben für sie noch dichter gemacht werden. Visumsverschärfungen werden eingeführt. Die kumulieren sich dann, je nachdem, wie viele Länder die Flüchtlingsfrauen und Männer zu durchqueren haben. Es gibt für sie dann speziell wurde in verschiedenen Gesprächen innerhalb, im Rahmen verschiedener Abkommen ein ganz spezielles Datensystem erarbeitet, das vor allem im Schengen-Abkommen dann perfektioniert wurde. Und da wir schon beim Schengen-Abkommen sind, dazu kurz, es ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Ländern, also BRD, Frankreich, Benelux, Staaten. Sie sind dabei, seit mehreren Jahren schon die ihre Gesetzgebung in Bezug auf Ausländerpolitik und Asyl zu vereinheitlichen. Die Schweiz gehört nicht dazu, aber sie nimmt ziemlich aktiven Teil daran. In diesem Abkommen ist beispielsweise vereinbart worden, dass Asylsuchende, welche in einem Land abgewiesen wurden, in keinem anderen Land dieses Abkommens, also Teilnehmerland, Asyl erhalten. Und das ist dann möglich eben dank diesem Schengen-Informationssystem. Die Praxis sieht dann zum Beispiel in der Schweiz mit dem so aus, dass abgewiesenen Flüchtlingen ein R im Pass gestempelt wird, was die Aufnahme in einem anderen Land verunmöglicht. Zusätzlich ist dann das Land, das die Flüchtlingsfrau oder den Flüchtlingsmann abweist, dafür zuständig und verantwortlich, dass dieser Mensch aus dem gesamten Territorium ausgeschafft wird, aus dem Territorium, also aus diesen Ländern, die zu diesem Abkommen gehören. Das diese ganze Verschärfung, diese ganze Asylverweigerungspolitik richtet sich selbstverständlich vor allem gegen Flüchtlinge aus dem Trikont, gegen Flüchtlingsfrauen und Männer aus der Türkei, aus den sogenannten Peripherieländern. Es ist wohl besser, die bleiben dort, damit sie unter Umständen für die ausgelagerte Produktion verwendet werden können. Damit die Multis dann billiger produzieren können und wir dann billiger einkaufen können. Ja, das ist, glaube ich, das Wesentliche dieser EG 92 in Bezug auf die Flüchtlinge. Also praktisch kommt es zu einer Schließung der europäischen Grenze, nicht mehr der Grenzen der einzelnen Staaten, sondern des europäischen Raumes gesamthaft und durchgesetzt wird, dass durch eine Vereinheitlung, und Sie sagen Harmonisierung der jeweiligen staatlichen Gesetzgebung durch verstärkte Koordinierung der verschiedenen Polizei Einrichtungen und vor allem durch hochmoderne Fahndungssysteme.
Gut, gehen wir mal von Gesamteuropa zurück in die Schweiz. In den letzten Monaten gibt es fast keine Nachrichten mehr, ohne dass nicht berichtet wird von Anschlägen, die gegen Flüchtlinge verübt wurden. Jure, du hast dazu eine Zusammenfassung gemacht.
Ja, einige dieser Anschläge sind ja bereits im Dschingel aufgelistet gewesen. Ich zähle sie hier nochmals auf, weil ich es sehr wichtig finde, dass von diesen Anschlägen gesprochen wird, weil ich denke, dass ein krasses Missverhältnis herrscht zwischen Anschlägen, die passieren, und Reaktionen auf diese Anschläge, die ausbleiben. Hier einmal nur die markantesten Fakten aus dem vergangenen Jahr. Die Dunkelziffer ist selbstverständlich enorm hoch. Überall werden jeden Tag geflüchtete Frauen und Männer angegriffen, beleidigt, beschimpft, und es kommt nie etwas darüber in der Presse. Also im Oktober 88 wurde eine Baracke in Klosters, die für ein Bundeslager vorgesehen war, eingeäschert. Diese Baracke war damals noch nicht bewohnt und das Lager wurde dann später trotzdem eingerichtet. Im Oktober 88 ebenfalls, anlässlich des Hungerstreiks von geflüchteten Frauen und Männern im Durchgangsheim von Schattdorf, wurde die Baracke unter Schrotfeuer genommen in der Nacht. Ebenfalls in der Nacht hängten Leute aus den umliegenden Dörfern am Baukran neben dieser Baracke eine Puppe auf, die mit einem Schild beschriftet war, darauf stand Asylant. Am 10. November letzten Jahres dann, ihr erinnert euch, als in Winterthur eine antifaschistische Demo über die Bühne ging, wurde am gleichen Tag von Skinheads und Neofaschisten ein Überfall im Heurig gemacht und der brasilianische Genosse Jorge Gomez, der dort an einer Feier anwesend war, wo das 100-Jahr-Jubiläum der Sklavenbefreiung in Brasilien gefeiert wurde, wurde eine Treppe runtergeschmissen und lebensgefährlich verletzt. 6 Monate später dann teilte die Bezirksanwaltschaft als abschließendem Resultat der Untersuchung mit, Jorge sei nicht an den Folgen dieses Angriffs gestorben, sondern an AIDS, er sei HIV-positiv gewesen. Im Januar begannen im Bundeslager von Gorschje Flüchtlinge einen Hungerstreik. Zur gleichen Zeit wurden ihre Unterkünfte auf allen Seiten bespreit. Mor o Türk, toten Türken und so weiter. Ein Verbalangriff im Februar, als im Bundeslager von Interlaken